wie gesagt, ich werde versuchen, auch möglichst kurz einen Überblick zu geben, wie das Privatisierungsgeschehen der Berliner Wohnungsbaugesellschaften in den letzten 15 Jahren vonstatten gegangen ist, welchen Umfang das hat und welche Folgen wir inzwischen da auch schon absehen können. Ich werde mich dabei auf 5 Fragen konzentrieren. Erstmal, was wurde überhaupt privatisiert? Also was sind eigentlich kommunale Wohnungen? Ganz kurz, wie viel wurde privatisiert? Wer hat wann privatisiert? Und wem wurden die kommunalen Wohnungsbestände verkauft? Das greift sozusagen dann relativ gut ein in die Diskussion, die wir schon hatten, um die Private Equity Fonds und um diese finanzdominierten Anlagestrategien. Und als 5. werde ich auf die Frage eingehen, welche Folgen die Verwertungsstrategien, die Sebastian Müller eben ja auch schon angesprochen hat, für den Berliner Wohnungsmarkt haben werden oder haben können. Wenn wir die Ausgangslage, also was wurde privatisiert? Berlin, weithin bekannt als die Mieterstadt in Deutschland, hatte 1990 einen wirklich großen und umfangreichen Anteil von kommunalen Wohnungsbeständen. Hier sind mal aufgelistet nach jeweils West-Berlin und Ost-Berlin die Anzahl der Wohnungen in kommunalem Besitz und in Klammern dahinter jeweils der Anteil, den diese Wohnung am Gesamtwohnungsbestand der jeweiligen Teilstädte bzw. dann auch der Gesamtstadt hatten. Und wir sehen, dass wir also mit einem kommunalen Wohnungsbestand insgesamt von fast 500.000 Wohnungen und fast 30% in Berlin, also ein wirklich großes kommunalpolitisches Steuerungsinstrument für alle wohnungspolitischen, stadtentwicklungspolitischen Fragen in der Hand hatten. Und diese fast 500.000 Wohnungen wurden insgesamt von 20 Wohnungsbaugesellschaften verwaltet. Hier sind die nochmal einzeln aufgelistet. Die beiden Tabellen zu Ost-Berlin und zu West-Berlin zeigen im Prinzip so ein bisschen die auf regionale und auf die Gesellschaften verteilte Verteilung dieser Wohnung, die sich letztendlich, wenn man zusammenfassen will, in einem breiten Spektrum sowohl auf der Landkarte Berlins als auch mit einem sozusagen sehr gemischten Angebot beschreiben ließen. Wenn wir uns den kommunalen Wohnungsbestand Ende 2005 angucken, dann sehen wir, dass sich sowohl die Anzahl der Gesellschaften deutlich verringert hat. Wir haben jetzt nur noch 6 Wohnungsbaugesellschaften, die kommunale Wohnungseinheiten verwalten. Und der Wohnungsbestand hat sich in Gesamt-Berlin also von diesen fast 500.000 auf 273.000 reduziert. Wenn wir uns das also in der Bilanz betrachten, dann heißt es, wir haben einen Verlust an kommunalen Wohnungen in den 15 Jahren seit 1990, also seit der Wiedervereinigung der beiden Berliner Stadthälften und des Berliner Wohnungsmarktes von über 200.000 Wohnungen. Das ist natürlich ein ziemlicher Brocken und über den wird zu sprechen sein. Ganz grundsätzlich ist es mir wichtig, auf 3 Ebenen der Privatisierung einzugehen. Das eine ist, dass Privatisierung im Alltagsverständnis und so wie wir das auch in der wohnungspolitischen Diskussion betrachten müssen, zunächst ein formaler Schritt der Eigentumsübertragung von öffentlichen Gütern, in dem Falle Wohnungsbaugesellschaften, an private Eigner oder private Rechtssubjekte zu verstehen ist. Zweitens müssen wir gerade im Bereich der Wohnungsversorgung, aber ich würde das ausweiten auf alle Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge, sehen, dass mit Privatisierung Vergesellschaftung von bestimmten Dienstleistungen, von bestimmten Angeboten, die in der Öffentlichkeit oder die der Gesellschaft gemacht werden, zurückgenommen werden. Ganz konkret für den Wohnungsbereich heißt das also, dass Wohnungen dann eben nicht mehr einer kommunalen Steuerung unterliegen, sondern den betriebswirtschaftlichen Effizienzkriterien, die private auf dem Markt agierende Akteure mit sich bringen. Für die konkrete Privatisierung der Wohnungsbaugesellschaften in Berlin ist eine Unterscheidung noch wichtig, denn es gab 2 grundsätzliche Arten der Privatisierung. Das eine waren Bestandsverkäufe einzelner Wohnungen. Das heißt, dass aus bestehenden Wohnungsbaugesellschaften, so wie jetzt auch die Diskussion um die BWM-Gruppe in der Öffentlichkeit zu verfolgen, ist Wohnung verkaufen, ohne dass die Gesellschaft dabei als Ganzes verloren geht. Also dass eine Wohnungsbaugesellschaft sagt, ich verkaufe jetzt 10.000 Wohnungen, um damit also einen größeren wohnungswirtschaftlichen Handlungsspielraum zu erlangen. Diese Bestandsverkäufe sind grundsätzlich zu unterscheiden von Anteilsverkäufen des Landes Berlin. Das Land Berlin ist ja Eigentümer, also Anteilseigner an den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften und hat als in dieser Funktion als Eigentümer dieser Gesellschaften die Möglichkeit, Anteile davon zu verkaufen, wie im Fall der GEHAG oder der GSW, wo über ein, also zwei beziehungsweise ein Schritt die gesamten Anteile veräußert werden. Heißt natürlich letztendlich auch, dass Wohnungen aus dem kommunalen Steuerungsbereich, aus dem kommunalen Wohnungsmarktsegment verloren gehen. Die nächste Folie zeigt so ein bisschen das Verkaufsgeschehen. Das lässt sich ganz gut anfügen an die zeitlichen Kurven, die wir bei Christian Zeller vorhin gesehen haben, also der in den 90er Jahren ein Anwachsen von diesen finanzdominierten Investitionshandlungen und Verkäufen sozusagen globalwirtschaftlich beschrieben hat, auch das Privatisierungsgeschehen, also die konkret stattgefundenen Verkäufe von Wohnungsbaugesellschaften, in Klammern Anteilsverkäufe beziehungsweise von Beständen aus den Wohnungsbaugesellschaften, hat in den Jahren seit 1990 also eine rasante Fahrt angenommen und der größte Anteil, also über 55% aller in Berlin privatisierten verkauften Wohnungen sind seit 2002 verkauft worden. Also das ist also ein sozusagen aktuelles Phänomen. Um diese Zahlen ein bisschen einordnen zu können, habe ich auf der nächsten Folie, bin mir relativ sicher, dass nicht alle Zahlen jetzt mitgeschrieben werden müssen, sondern dass wir das auch auf der Webseite von der Berliner Mietergemeinschaft irgendwie so hinlegen, dass die dann da sich angeguckt werden können oder teilweise sind die auch schon in den Mieterechos veröffentlicht gewesen. Die Zusammensetzung weil ich jetzt gesehen habe, dass alle dann fleißig mitschreiben und ich hier doch durchhasten wollte, die Zusammensetzung der Verkäufe erklärt diese vorherige Verteilung der Privatisierung ein bisschen. Ich habe hier letztendlich vier rechtliche bzw. landespolitische Grundlagen der Privatisierung aufgelistet. Das erste ist das AHSAG, das ist das sogenannte Altschuldenhilfegesetz. Das ist eine Bundesregelung gewesen, die den also ostdeutschen Kommunalwohnungsbeständen und Genossenschaften auferlegt wurde. Das hieß konkret, dass 15% aus den jeweiligen Wohnungsbeständen verkauft werden sollten, privatisiert werden sollten, um dann sogenannte Altschulden erlassen zu bekommen. Die politischen Rahmenbedingungen dieses Gesetzes, darauf werde ich nicht weiter eingehen, also die sind damals diskutiert worden, aber die können wir jetzt hier nicht nachholen, diese Diskussion. Im Effekt hieß es aber, dass die Ostberliner Wohnungsbaugesellschaften auf Grundlage dieser Bundesregelung 36.000 Wohnungen verkaufen mussten und das auch größtenteils gemacht haben, also ihr Privatisierungssoll erfüllt haben, wie es dann immer so schön heißt. Der Senat von Berlin hat 1994 unter der Begründung, gleiche Verhältnisse zu schaffen und keine Ost-West-Unterschiede zuzulassen, beschlossen, dass auch die Westberliner Wohnungsbaugesellschaften 15% ihrer Bestände privatisieren sollen. Das sind dann nochmal 35.000 Wohnungen gewesen. Auch diese Verkäufe sind inzwischen weitgehend realisiert worden. 1997 gab es einen weiteren Senatsbeschluss. Der war dann schon stärker als diese anderen Beschlüsse haushaltspolitisch begründet, mit Blick auf die Einnahmemöglichkeiten von Privatisierung von Wohnungsbaugesellschaften oder Wohnungen und umfasste also einen Umfang von weiteren 50.000 Wohnungen, die verkauft werden sollten. Und dann 2000 hatten wir den letzten großen Privatisierungsbeschluss, der damals darauf zielte, eine oder zwei Wohnungsbaugesellschaften als Ganzes zu verkaufen, also Anteilsverkäufe. Aus diesem Beschluss, der ursprünglich auf 50.000 Wohneinheiten orientiert war, folgte der Verkauf von 88.000 Wohnungen im Zuge der Privatisierung von GEAG und der GSW. Warum habe ich diese Zahlen aufgelegt? Das zeigt uns zum einen, dass alle bisher getätigten Verkäufe, die wir in Berlin beobachten können, eine gesetzliche oder lokalpolitische Entscheidung im Hintergrund hatten. Das ist ein wichtiger Punkt, weil in der öffentlichen Diskussion wird immer wieder damit hantiert, dass gesagt wird, naja, die Wohnungsbaugesellschaften, die sind ja relativ frei agierende Unternehmen und es sind unternehmensbezogene Entscheidungen, wenn eine Wohnungsbaugesellschaft privatisieren muss, um ihre betriebswirtschaftlichen Regeln oder ihre betriebswirtschaftlichen Bilanzen aufbessern zu können. Das mag im Einzelfall stimmen, aber in der Summe zeigen diese beiden Vergleiche von den beschlossenen Privatisierungsmöglichkeiten und den tatsächlich vollzogenen Privatisierungen, dass es da eine erstaunliche Annäherung dieser beiden Werte gibt, also dass letztendlich alle Privatisierungen auch auf politische Beschlüsse zurückzuführen sind. Ein zweiter Punkt, der an dieser Übersicht interessant ist, dass 17% dieser gesamten Privatisierung in Berlin auf bundespolitisch, also lokalpolitisch nicht beeinflussbare Entscheidungen zurücklaufen, aber eben einen Großteil von diesen 83% an Privatisierungsumfang auf lokalpolitische Entscheidungen zurückgehen. Das ist für die Diskussion am Ende aus meiner Perspektive nochmal interessant, weil wir sozusagen trotz dieser Analyse von globalen Enteignungsökonomien und globalen finanzdominierten Akkumulationsregime am Beispiel der Wohnungsprivatisierung sehr deutlich sehen, dass lokalpolitisch das zumindest durchgesetzt werden muss und auch entschieden werden muss. Dritte Anmerkung zu dieser Tabelle ist, dass die Verteilung der Privatisierungen in den Phasen, die ich vorher gezeigt habe, noch so ein bisschen relativiert, weil sie relativ deutlich macht, dass zwar unter der aktuellen Regierungskoalition der größte Teil der Wohnungen privatisiert wurde, dass aber ein Teil oder der Großteil dieser Privatisierung auf bereits zurückliegende Beschlüsse zurückzuführen ist, die im Senat getroffen wurden. So, Anmerkung einfach. Hab ich. Nee, ist zu weit.
Kann nicht schießen, ey, schon.
Genau. Jetzt habe ich viel darüber gesprochen, dass Wohnungen verkauft werden. Ich will hier nochmal einen kurzen Einblick geben, was das Land Berlin für Erträge aus dem Verkauf der Wohnungsbaugesellschaften gezogen hat. Oder überhaupt aus den Wohnungsbaugesellschaften. Da sehen wir, dass die sogenannten In-sich-Verkäufe, das ist ein Komplex, der hier in Berlin den meisten wahrscheinlich bekannt ist, also dass Wohnungsbaugesellschaften sich gegenseitig kaufen sollten, also dass es eigentlich faktisch Fusionen gab, die aber in der Landeskasse als Käufe dargestellt wurden. Aus diesen In-sich-Geschäften wurden über 600 Millionen Euro aus den Wohnungsbaugesellschaften gezogen. Die Anteilsverkäufe, die brachten diese 1,004 Millionen Euro in die Haushaltskasse und sogenannte Sonderdividenden waren auch nochmal in der Größe von 500 Millionen Euro da, sodass sich also insgesamt die Privatisierung der Berliner Wohnungsbaugesellschaften auf einen haushaltspolitischen Einnahmeeffekt von etwas über 2 Milliarden Euro beläuft. Also was für die politische Diskussion vielleicht auch nochmal wichtig ist, auch das angesichts der sozusagen Haushaltsdefizite, die wir im Land Berlin haben, ein relevanter Betrag ist, wenn wir sehen, welche dramatischen Folgen das für die kommunale Wohnungswirtschaft gehabt hat. Die Folgen dieser Landespolitik sind zum einen, dass es durch die In-sich-Verkäufe und die Sonderdividenden eine künstliche Verschuldung der Wohnungsbaugesellschaften im Umfang von über 1 Milliarde Euro gegeben hat. Wenn wir das auf die Berliner Blockverkaufspreise aufrechnen, musste diese Verschuldung, diese künstliche Verschuldung durch also das Absaugen der Substanz aus den Wohnungsbaugesellschaften mit ca. 35.000 Wohnungen gegenfinanziert werden von den Wohnungsbaugesellschaften. Das war auch in der Realität so, dass immer nach diesen In-sich-Verkäufen die Wohnungsbaugesellschaften gesagt haben, so jetzt mussten wir Kredite aufnehmen, um die zurückzahlen zu können, müssen wir einen Teil unserer Bestände verkaufen. Und das habe ich hier einfach mal so sozusagen zusammen addiert. Das zeigt relativ deutlich, wenn man also diese bundespolitische Ebene herausnimmt, dass 40% aller Bestandsverkäufe letztendlich auf haushaltspolitische Entscheidungen vor den Privatisierungen zurückzuführen sind. Also dass dann ein Verkaufsdruck faktisch entstanden ist. Vierter Punkt, kommen wir damit dann auch fast zum Abschluss, ist eine Übersicht der Erwerbertypen in den privatisierten Beständen. Auch hier nochmal sieht man relativ deutlich, dass in der Öffentlichkeit oder bei den Beschlüssen immer angestrebte Privatisierungsgeschehen an Einzeleigentümer und Genossenschaften findet nur rudimentär statt. Also insgesamt nur 10% aller verkauften Wohnungen gingen an Einzeleigentümer oder Genossenschaften, die also immer als mieternahe Eigentümerstrukturen gesehen werden. Und deutlich mehr als die Hälfte aller in Berlin privatisierten Wohnungen haben sich konzentriert in den Besitztümern von Private Equity Fonds und klassischen Verwertern. Auf die werde ich jetzt ein bisschen genauer eingehen, denn diese Verwertungsfonds oder Private Equity Fonds haben, wie Sebastian Müller eben auch schon beschrieben hat, also eine eigene Eigentümerstrategie oder Verwertungsstrategie, die als der Übergang von der Vermietung zur Verwertung bezeichnet werden kann. Das heißt, im Vordergrund steht also nicht mehr die Verwaltung und die substanzorientierte Bewirtschaftung von Wohnungsbeständen, sondern der Wohnungshandel, der Weiterverkauf, die Renditeabsaugung aus diesen Beständen. Das erfolgt in der Regel durch den Verkauf an Zweiterwerber oder die Umwandlung in Eigentumswohnung, die Erhöhung der Einnahmen, zum Beispiel durch Mieterhöhung und die Reduzierung der Ausgaben, also Instandsetzungsstaus, die dann entstehen, beziehungsweise das an der Personalschraube gedreht werden könnte. Am Beispiel der GSW will ich einen Teil dieser Strategien sozusagen kurz illustrieren. Sogenannte Secondary Buyout, also Verkauf an einen Zweitverwerter, ist eine der Verwertungsstrategien, die ich eben schon beschrieben habe. Wir sehen hier leider die untere Zahl nicht mehr ganz, sozusagen die rasend schnellen Umschlagzeiten von Privatisierung in Berlin. Im Mai 2004 wurde die GSW an Cerberus verkauft zu einem Quadratmeterpreis von unter 500 Euro je Quadratmeter. Ein Miniteil dieser Bestände von 1500 Wohnungen hat Cerberus quasi nach 5 Monaten an die Vivacon AG weiterverkauft zu letztendlich demselben Quadratmeterpreis. Das heißt also, der Vorteil oder die Renditemöglichkeit wurde an dieser Stelle mitverkauft, um sich davon zu trennen. Vivacon wiederum hat die Bestände am Grazer Damm aufgespalten, filettiert vielleicht, wie Sebastian Müller sagen würde, hat einen Teil der Wohnung an Convert verkauft und einen Teil in einen eigenen Privatisierungsfonds gesteckt und dabei einen Preis von 680 Euro pro Quadratmeter angenommen. Das heißt also, an diesem Verkauf ist schon mal so eine Stufe von 200 Euro pro Quadratmeter zu sehen. Wenn wir uns dann in die Fonds hineinbegeben, die privatisieren, also auch Convert und der sogenannte DWF1-Fonds setzen auf eine Privatisierung in Umwandlung in Eigentumswohnungen, ist das Ziel dann fast 1000 Euro pro Quadratmeter. Das sind auch nochmal gut 200, dann fast 300 Euro, nee, über 300 Euro, die da pro Quadratmeter an der Miete ermöglicht werden sollen. Das soll nur so ein bisschen die Verwertungsketten bei diesen Zweitverwertern zeigen. Scheiße. Entschuldigung, eins zurück bitte nochmal. Ich habe hier mal versucht, am Beispiel der GSW Cerberus nochmal zu zeigen, dass auch der Verkauf von kleineren Beständen durchaus sinnvoll ist. Wenn wir uns erinnern, das Gesamtvolumen der GSW beim Verkauf betrug 2 Milliarden Euro oder 2,1 Milliarden Euro. Die durchschnittliche Eigentumsquote, das geht auf den Bericht des DEW zurück, von in Deutschland agierenden Fonds wird mit 29% Eigenkapital angenommen. In Einzelfällen mag das auch deutlich darunter liegen, habe diese Durchschnittswerte hier genommen. Das heißt also, dass Cerberus mit einem Eigenkapitalanteil von ungefähr 610 Millionen Euro an der GSW beteiligt ist. Wenn wir uns dann ansehen, was in dem ersten Jahr nach dem Kauf der GSW geschehen ist, dann haben wir da die Verkäufe von 1500 Wohnungen an die Vivacon für den Einzelpreis von 47 Millionen Euro, was jetzt für so einen Bestand nicht so fürchterlich viel wirkt. Und wir haben den Verkauf der GSW-Zentrale, also des großen Bürogebäudes, für 60 Millionen Euro. Wenn wir das bilanzieren, dann kommen wir darauf, dass das auf das eingesetzte Eigenkapital, und das ist für einen Fonds nämlich das wichtige Kriterium, 17,5% beträgt, die man an Einnahmen realisieren konnte. Also das heißt, also diese Fantasie von, wir wollen 20% Rendite aufs Eigenkapital haben, also was so im ersten Hören immer so unglaublich klingt, das ist hier einfach durch die Verkäufe quasi fast realisiert worden. Also ist eine sehr schematische Darstellung. Und die dritte Strategie, die ich kurz vorstellen wollte, heißt kaufen und halten. Das heißt, dass also auch in den Beständen, die bei Cerberus bleiben, versucht wird, sozusagen die Kosten auf der Ausgabeseite zu reduzieren und bei der Einnahmeseite zu erhöhen, was letztendlich mit einer Ausschöpfung der Mieterhöhungsanteile zusammenhängt. Das Fazit, um es nochmal kurz zusammenzufassen, für mich ist, erstens, Privatisierung im Wohnungsbereich in Berlin sind auf lokalpolitische Entscheidungen zurückzuführen gewesen. Das heißt, ich sehe da auch einen lokalpolitischen Spielraum, wenn es um weitere Privatisierung geht. Zweitens, nicht zu unterschätzen ist jedoch, dass die privatisierten Bestände in eine globale Finanz- und Enteignungsökonomie integriert werden. Also die da auftretenden Firmen und Investoren, die unterliegen eben keiner lokalpolitischen Steuerung mehr. Drittens, Privatisierung sind Prozesse der Entsozialisierung, also dass da Substanz aus den Händen genommen wird. Und der vierte Punkt, also Substanz für eine soziale Wohnungspolitik und für eine soziale Stadtpolitik. Und der vierte Punkt des Fazits heißt, dass Privatisierung einen wirklich neuen Typ der Wohnungsmarktökonomie hervorgebracht haben, der sich eben mit diesem Übergang von der Vermietung zur Verwertung oder von der Wohnungsverwaltung zur Wohnungsverwertung darstellen lässt und der mindestens aus einer Mieterinnenperspektive auch heißt, dass ein neuer Umgang oder eine neue Reaktion darauf auch erst gefunden werden muss. Also weil es ein Verwertungstyp ist, der bisher zumindest in Berlin noch relativ unbekannt ist. Soweit.